gute Gespräche, richtig geile Stories und alles rund um Finden bis Binden. Genau darum geht es nämlich in dem aktuellen Gespräch, das ich aufgezeichnet habe mit Mario Derntl, und der kennt sich aus. Und nach diesem Gespräch kann ich sagen, der trägt seinen Titel Österreichs einflussreichster Lehrlingsexperte zurecht. Den hat ihm der ORF 2021 gegeben. Und ja, von dem her, sei gespannt, was dieses Gespräch so mit sich bringt. Ich bin auch wieder auf deine Reaktionen gespannt. Sage hier nochmal vielen lieben Dank, Mario, für das geile Gespräch. Und wir starten rein. Let's go.
Ich habe ja Ausbildungsverantwortliche so in allen Positionen irgendwie als Zuhörer, und die freuen sich natürlich immer über Gäste, die nicht nur ein Buch gelesen haben über Ausbildung, sondern wie du dann auch einiges zu bieten haben.
Ich hoffe, dass ich dem gerecht werden kann.
Ja, hallo, schon alleine dadurch, dass du eine Ausbildung als Mechatroniker hast, wird ja wohl schon Grundlage sein.
Ich hoffe so. Na, also das war auch ein cooler Entry in dieses Thema. Warte, ich fahre da noch ein bisschen in die Höhe. Ja, also könnt ihr schon wieder ausholen, aber blick da schon sehr gerne zurück drauf. Also mit all den Höhen und Tiefen, die da irgendwie das Jugendliche, die jugendliche Pubertät mit sich gebracht hat, war für mich die Ausbildung damals ein ziemlicher Anker, der mir ein bisschen Stabilität gegeben hat, und dafür bin ich schon sehr dankbar heute.
Ja, aber wenn du einen Anker damit hattest, dann hattest du ja damit davor irgendwie so ein bisschen ein Gegenteil von Stabilität, oder?
Wohl, ja. Also ich war ein extrem schwieriger Jugendlicher, total viel Feier, Sport gehen, alles, nur nicht in der Schule, über 200 Stunden gehabt, und also ich musste dann abbrechen. In unserem Fall die HTL, die höhere technische Lehranstalt, und das war einfach extrem wichtig, dass dann jemand da war, der mir das Gefühl gegeben hat, hey Mario, du bist kein ganzer Fehler, sondern du kannst schon was, und jetzt quasi finden wir gemeinsam raus, was es ist. Das war schon ziemlich sehr, sehr, sehr prägende Zeit,
ja. Ja, und war es dann eher die Ausbildung, oder war es ein oder eine Ausbilderin, die dich da irgendwie gepackt hat?
Vorrangig mal zweiter, also es war der Ausbildungsverantwortliche bei uns damals, der lustigerweise gerade vor zwei Jahren in Pension gegangen ist, der ganz wichtig war für mich, der mir sehr viel Halt gegeben hat, der mich sehr stark unterstützt hat, also da denke ich schon gern zurück. Es war aber dann fairerweise auch die Föstalpine bei uns in Linz, bildet jährlich 300 Lehrlinge aus, Ausbildende aus, also ist ein großer strategischer Ausbildungsbetrieb, der das Thema auch hoch priorisieren. Das heißt, es war generell eine gute Ausbildung, aber der war einfach persönlich für mich super wichtig.
Okay. Ja, cool. Ne, wenn man da wirklich auch so ein Gesicht dann so vor Augen hat. Und wenn du jetzt dann quasi auch mal wieder mit Azubis oder so unterwegs bist, oder generell, findest du seine Art wieder in deiner Art?
Gute Frage, die wir noch nie gekriegt.
Weil, warum ich da gerne reinfrage, ist, dass Ausbilder Dinge machen, weil sie es bei ihrem eigenen Ausbilder gesehen haben. Und dann machen sie so weiter, weil das ist ja das Normale. Ja, und du bist jetzt nicht per se nur in der Ausbildung, aber deshalb ist vielleicht so typmäßig.
Das war schon was war für mich damals so ein bisschen game-changing, weil er eben gesagt hat, oder nicht nur gesagt, sondern weil ich das Gefühl gekriegt habe, so, erstens einmal komm an, weil ich halt was das ja fortgehen, alles, also keine Struktur. Und er hat mir mal, oder gar, nicht nur mir, sondern wir waren damals zu fünf Mechatroniker, die Möglichkeit gegeben, einmal irgendwie so anzukommen in der neuen Welt. Weil das war aus der Schule, 9 Jahre, zack, Ausbildung, das war quasi Paradigmenwechsel. Ja. Und das war das Erste. Also es war wenig Druck am Anfang da, sondern viel Ankommen. Und dann vor allem ich habe das Gefühl, eine sehr, sehr stärkenbasierte Ausbildung. Die Mechatronik in Österreich ist ja vom Lehrplan her eine Mischung aus, damals vor allem eine Mischung aus Maschinenbau, Elektrotechnik und IT gewesen. Ja. Und ich habe von Anfang an mich immer sehr gerne in diesem Maschinenbauumfeld bewegt, weniger in den beiden anderen. Und der hat das durch sehr viel Feedback, durch viel auch bei der Hand nehmen, frühzeitig erkannt und mich dann auch dort eingesetzt, wo ich am ehesten mein Talent einbringen konnte, was natürlich dann auch bei mir zu sehr positiven, also ich bin gerne in die Arbeit gegangen im Wesentlichen, und das war das Schöne. Und ich hoffe, dass ich das vielleicht den Internet von uns übernommen habe.
Ja, du, also wenn ich so kurz mal über dein LinkedIn-Profil, über das, was schon war bei dir, rüber schweife, dann glaube ich schon, dass du gerne zur Arbeit gehst.
Mittlerweile auf jeden Fall, ja.
Weil da steckt ja schon einiges drin. Ja, wir sind ja schon mittendrin. Ich habe mich gefragt, war das in der Schulzeit, war dann schon Mechatronik und Ausbildung, war das ein Thema oder warst du wirklich so lost oder war der Gedanke eher Fußballer zu werden oder ja, jetzt ist es Influencer, was war es früher?
Na, gute Frage, ja. Bei mir war es eigentlich eine wirklich, kannst du dir vorstellen, 4 Jahre quasi Volksschule, Realschule nachher, und dann quasi nach 8 Jahren in Österreich hast du die Wahl, entweder du magst das vorbereitende Jahr für die Ausbildung, in unserem Fall das Polytechnikum, oder eine höhere Schule, Gymnasium oder technische, und ich war einfach, wirklich gar nicht damit beschäftigt, was will ich eigentlich vom Leben, sondern habe einfach das gemacht, was mein engstes Umfeld gemacht hat. Meine 2 besten Freunde haben gesagt, sie machen die HTL, die höhere Technische, da gehst du halt einfach mit. Ich kann mich heute erinnern, wie meine Mutter damals schon so ein bisschen argwöhnig gesagt hat, bist du sicher, dass das Richtige ist? Die hat bei uns einen Programmierschwerpunkt auch gehabt, und ich war dann irgendwie stur und naiv, würde ich fast sagen, und waren wir schon. Und eigentlich hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass das kein Match wird. Und das große Problem war, ich habe mich nie mit einem Plan B auseinandergesetzt, weil das, was die Frage Ausbildung, Lehre, das gab es zwar, aber das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mich damals strategisch damit auseinandergesetzt habe, wäre das eine Option, weil ich eher immer gute Noten gehabt und dann war dann eigentlich der Plan, dann mach doch Abi, mach doch Matura. Und das hat dann halt einfach nicht gematcht. Gute Frage ist wirklich, hat es einen Plan B gegeben? Oder was wäre der Berufswunsch? Wenn ich so zurückdenke, Polizist war manchmal so ein bisschen ein Thema, aber ich bin dann in Wirklichkeit ein bisschen reingerutscht in das Ganze.
Mhm. Ja, wie es manchmal so spielt, gell? Da sind, was ich so erlebe, sind Jungs dann eher da dabei. Ne? Also entweder haben die voll was und dann gehen die dem hinterher und die sagen, ich werde Arzt und dann werden die Arzt. Oder die sind halt wirklich so, was machen die Kumpels? Dann gehe ich auch dahin. Ne? Also ich glaube auch, dass in Deutschland irgendwie schätzungsweise 30% der Jungs zum Fußball gehen, weil die Kumpels da sind. Ne?
Das glaube ich auch, weil es Umfeld die Kumpels sind. Ja, das stimmt, ja.
Ja, und so ist es sicherlich mit der Ausbildung auch. Ja, okay, okay. Und du hast ja dann, ich habe es jetzt nur halb im Kopf, ne? Du hast die Mechatroniker-Ausbildung gemacht und dann bist du dort weiter in der Qualitätssicherung, Management, so hieß es.
Ja, genau. War dann noch kurz im Qualitätsmanagement in der Voestalpine, aber ab damals schon, was dann, ich war mittelmäßig guter Techniker, sagen wir es so. Ja. Okay, gut. Aber das war nicht life fulfilling. Ich habe dann musste ich in Österreich, kannst du ja Bundeswehr machen oder Zivildienst, also soziales Jahr. Und ja, ich war dann an der KZ-Gedenkstätte in Mauthausen bei uns. Mhm. Und das war dann schon ein ziemlicher Switch in meiner beruflichen Tätigkeit, weil ich dort die extrem coole Möglichkeit bekommen habe, Führungen zu geben. Führungen zu geben für Besucherinnen und Besucher. Und da ist bei mir einfach, das ist aufgegangen, weil ich immer schon gerne in der Schule, das heißt ein Referat halten, irgendwie von Menschen sprechen, das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich Geld dafür bekommen, dass ich 3-mal am Tag unterschiedlichste Berufsgruppen, das heißt, da waren Studenten, da waren Schüler, da waren Erwachsene da, natürlich an einem sehr vorbelasteten Ort, aber ich war immer sehr geschichtsinteressiert, somit hat das dann da auch gut gematcht und das war dann extrem cool, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch irgendwo so die Entscheidung getroffen und habe dann parallel auch schon Abi nachgeholt, also Matura nachgeholt. Ja. Und habe dann gewusst, es war eine super Zeit, ich würde die Ausbildung wieder machen, aber ich muss mich, was meine berufliche Tätigkeit betrifft, verändern, wenn ich mich erfüllen will in dem, was ich tue. Mhm. Ich stecke mal kurz Akku an, nicht, dass
ich gleich weg bin. Ja, alles gut. Besser mit Akku wie mit ohne Akku.
Sorry, ich bin wieder da.
Ja, klasse. Ja, da hast du dann schon gemerkt, ne? Hm? Da könnte, also du bist auf Plan wie sagt man so schön, 1.0, ne? Aber ja, könnte quasi nochmal irgendwo einen Schritt für dich weitergehen.
Genau, genau. Und das war dann, und ab dann, so bin ich dann das erste Mal mit diesem Ausbildung auch in Berührung gekommen, quasi im Sinne von nicht selber eine gemacht, sondern ein bisschen holistischer. In Österreich, in Oberösterreich gibt es dann einen Verein, der sich für Berufsschülerinnen und Schüler einsetzt. Und damals, das war natürlich wie so oft im Leben ein schöner Zufall, die haben einen, wie denn das damals geheißen, ich glaube so, Landesgeschäftsführer, aber das klingt jetzt ein bisschen größer als es ist, das war wirklich eine Person. Und also die Aufgabe war halt quasi einfach Servicieren der Berufsschülerinnen, deren Anliegen vertreten, die zu unterstützen. Das war quasi so staatsnahe, vom Landesdienst nahe Organisation. Und das war dann so eine Mischung aus, hey, da kann ich wahrscheinlich ein bisschen meine Erfahrungen von damals, aber auch gepaart mit dieses sich für Themen einsetzen. Und habe das dann 2 Jahre gemacht und so dann eigentlich sukzessive immer mehr in dieses Thema reingerutscht. Genau. Okay. Dann parallel eben die Matura fertig gemacht. Das habe ich dann auch gemacht.
Mhm. Aber dann war quasi dein Job an der KZ-Gedenkstätte war schon fertig und das war der nächste Schritt.
Richtig, das war der nächste Schritt, ganz richtig, genau. Genau. Ja. Das waren 9 Monate ist bei uns in Österreich der Zivildienst damals
gewesen. Mhm. Mhm. Ja, so war das bei uns damals auch. Und dann hast du ja quasi bei den Führungen schon quasi geübt für dein Speaker-Dasein jetzt.
Ja, das ist wahrscheinlich erst ein ganz Unrecht. Das ist ein bisschen so fließend gegangen. Ja, das habe ich immer gern gemacht und da konnte ich es natürlich dann quasi auch beruflich machen, wenn du willst. Also beruflich, da immer, weiß ich mal, Zivildienst, ein paar 100 Euro bekommen im Monat, aber es war nicht, wie du oft hörst, quasi, ich muss meine Zeit absitzen, sondern ich habe es gern gemacht und dann hast du wieder mal vielleicht wieder Trinkgeld bekommen und so. Also das war in Summe einfach etwas, da bin ich wirklich gerne da gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, cool. Und auch dazu, dass dieses geschichtliche Thema mich sehr interessiert hat. Das hat dann sehr gut gematcht. Und ja, das war dann vielleicht möglicherweise auch ein erster Entry in dieses Thema rein.
Ja. Ja, und 3-mal am Tag, da kannst du schon fleißig üben. Kannst du dich noch an irgendeine Situation bei den Führungen erinnern, die entweder besonders gut oder besonders speziell
waren? Ja, da gab es viele. Ganz, was ich noch weiß, es gibt ja auch englische Führungen. Ja. Und da hat es eigentlich immer eigene Betreuerinnen und Betreuer gegeben, die gemacht haben. Nur was ich dann ist halt wieder mal wieder ausgefallen, weil kurzfristig krank. Und das war dann schon, musste ich dann 19 Jahre alt, Englisch bescheiden, also Schulenglisch halt. Ja. Das war dann schon ein Durchwinden. Und das Thema, das kann man eh erzählen, aber das ist jetzt so, natürlich ist das ein schwieriger Ort. Und dann kommen da sagen wir eine Schulklasse und die fragen dann immer, sind Sie der Führer? Und dann kommen sie drauf, dass vielleicht an einer KZ-Gedenkstätte das würdige Führer suboptimal ist und dann so, ja. sind sie der, der die Führung mit uns geht. Das erlebst schon witzige Sachen, ja.
Stark. Krass. Okay. Und dann von den Jahren, was kam dann danach? Also genau, wir haben gehört von dem Verein.
Ja. Genau, dann habe ich den Verein 2 Jahre circa aufgebaut. Und dann, wie ich im Abi fertig hatte, wollte ich dann, oder es war so die Frage, auch etwas vom Umfeld geprägt, wenn ich dann ganz genau darüber nachdenke, und dann sind auch einige gute Freunde studieren gegangen und ich habe dann schon irgendwie so, wie ein bisschen ein Knopf aufgegangen ist und ich gemerkt habe, ich tue mir eigentlich relativ leicht, auch beim Abi nachholen, mit Ausnahme von Mathe, wo ich ein bisschen gekämpft habe, hat es überall anders gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, hey, vielleicht wäre es doch noch klug, ein Studium dran zu hängen. Und dann bin ich nach Wien und habe dann in Wien Betriebswirtschaft mit Personalmanagement mit Betriebswirtschaft, so hat es geheißen, an der Fachhochschule studiert. War dann auch insofern spannend, ich weiß nicht, ob der noch was sagt, aber Sebastian Kurz, der damalige österreichische, der dann Bundeskanzler war, damals war er Außenminister, ich meine, ich habe politisch heute da überhaupt nichts mehr, also keine Dinge mehr, aber ich durfte für den dann ein Jahr arbeiten während dem Studium und das war halt von der Lernkurve her sehr, sehr interessant, weil er, also gar keine Bewertung seiner Arbeit, aber da habe ich inhaltlich viel lernen dürfen, wirklich sehr viel. Und da war ich ein Echtel, also knappes Jahr bei ihm und dann in die USA für 2 Praktika bei Mercedes-Benz in Atlanta und in San Francisco und genau, dann Studium fertig gemacht kurz bei Siemens noch gewesen, als so Art Executive Assistant. Und dann ist so wirklich der Deep Dive in das Ausbildungsthema gekommen. Warum?
Warum, genau.
in Oberösterreich, bei uns in Linz, da gibt die Energie AG, das ist quasi der regionale Energieversorger mit 1000 Mitarbeitern. Und der dortige CEO hat seine berufliche Karriere auch mit einer Lehre gestartet. Starkstrommonteur hat der Lehrberuf damals geheißen und hat dann quasi über diverse Schritte bis zum CEO auf. Und den habe ich über private Netzwerke gekannt und dann hat er mir mal angehauen und hat gesagt, Mario, du hast gesehen, bist mit Studium fertig. Wir gründen eine Initiative, die sich für die Imageaufwertung der Ausbildung in Österreich einsetzt. Wir vernetzen hier Industriebetriebe, Ausbildungsbetriebe, das große Ziel, Imageaufwertung für die Lehre zu betreiben. Wir haben Budget für ein Jahr, ob dann ist der Teich trocken, aber ein Jahr quasi sich mal ausfinanziert, möchtest das aufbauen. Und das hat mich dann schon gereizt, weil ich auch vom Typ her Dinge aufzubauen, etwas ist, das mich sehr reizt. Und ja, dann habe ich ehrlicherweise gar nicht lange überlegt, sondern gesagt, das ist eine coole Opportunity, das musst du machen. Und bin dann im November 19 losgestartet.
Wie ist das Projekt da?
Zukunft Lehre Österreich. Gibt es dort heute noch und mittlerweile der mit Abstand größte Verein. Ich glaube, jeder vierte Auszubildende in Österreich ist mittlerweile über den Mitgliedsbetrieb quasi mit dabei. Mhm. Aber damals war man eben, kein Mensch hat uns gekannt, kein Mensch hat sich für uns interessiert in Wirklichkeit. Noch dazu haben wir dann auch relativ hohe Mitgliedsbeiträge von den Betrieben verlangt, weil wir das halt aufbauen und finanzieren mussten. Mhm. Und da sind wir quasi wie die Wanderprediger durchs Land gezogen und haben Stimmung gemacht, ihr wollt ja noch nicht mit dabei sein. Und das war am Anfang auch nicht ganz einfach, aber dann ist Covid gekommen im Frühjahr 20. Und das war ein Gamechanger, weil ja, alles ist stillgestanden, du kannst dich noch erinnern, keiner wusste, wie geht's weiter. Und wir haben dann relativ schnell erkannt, hey, auch Ausbildungsbetriebe haben Probleme, weil die Lehrlinge, wie gehen wir mit denen um, der ist gar nicht da, Homeoffice gibt's nicht. Ja. Was wir gemacht haben, wir haben einfach gefühlt fast täglich Webinare, Austauschveranstaltungen gemacht, haben die einfach online zusammengeholt und haben ihnen da die Möglichkeit gegeben, ihre Sorgen, Ängste, Probleme bei uns zu deponieren und haben dann auch durch politisches Lobbying, durch Vernetzung geschaut, dass wir einfach für sie da sind in dieser Zeit.
Den Ausbildungsbetrieben oder den Azubis?
Den Ausbildungsbetrieben. Also damals waren unsere Ansprechpartner quasi wirklich die Ausbildungsverantwortlichen, Ausbildungsleiterinnen und Leiter und über die quasi dann geholfen.
Okay. Boah, jetzt haben wir einen ganz schönen Galopp hingelegt. Ja, weil ich bin gedanklich nämlich noch so halb in deinem Studium und habe die Frage, würdest du es wieder machen?
Ja. Ja, würde ich, weil es mir gut getan hat. Ich habe unter Anführungszeichen nur einen Bachelor gemacht, aber erstens für das, was ich heute mache, ein bisschen ein Deep Dive in die Personalentwicklung rein, auch methodisch, didaktisch ins Betriebswirtschaftliche, das war schon gut. Und auch die Fachhochschule in Wien, die hat uns ja praktischen Ansatz gehabt, das heißt, wir haben extrem viele praktische Vorträge gehabt.
Ja, Fachhochschule, genau, habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich frage immer, wenn Menschen studiert haben, weil ich habe manchmal bei mir das Gefühl so, hättest du dir wahrscheinlich einen von deinen zwei Studiengängen auch schenken können, vielleicht sogar zwei.
So, fair point. Hast du zwei gemacht?
Ja. Also ich hab's nach dem ersten eigentlich schon gewusst, weil es war ein Magister, das waren sieben Jahre, war ein langes Ding.
Wow.
Und ja, dann hatte ich aber irgendwie noch, hat es mich noch gereizt und ja, spätestens am zweiten habe ich gedacht, wie groß ist mein Mehrwert gewesen? Ja, also ich habe in vielen Jobs und in vielen Ausbildungen und so habe ich deutlich mehr gelernt wie im Studium.
Ja, nein, ist nicht schon wahr, was du sagst. Gute Frage. Aber overall glaube ich schon, dass es mir inhaltlich gut getan hat. Und man muss sagen, es waren wirklich zwei Jahre, weil das dritte war Praxisjahr, da war ich dann fast in den USA. Diese zwei Jahre waren schon gut.
Und natürlich auch dein Kontakt zum Herrn Kurz.
Ja, na sicher, das war schon cool. Also muss ich schon sagen. Es war extrem intensiv damals, als das Studium nebenbei dann gearbeitet. Das war nur reingeschlittert quasi. Und das war schon eine coole Zeit, ja.
Was war da deine Hauptarbeit? Für was warst du quasi eingestellt?
der hatte damals mehrere Rollen. Der war Außenminister, dann war er Außenminister, war er, dann hat er die politische Akademie geleitet und irgendwas noch. Und so ein bisschen so Stakeholder-Management war das. Also wir haben versucht zu adressieren, wer sind die relevanten Player, die wir inhaltlich brauchen, um nach vorne zu kommen, und sehr viel Netzwerkarbeit betrieben, sehr viel solche Themen.
Und er war ja auch wahrscheinlich früher.
Genau. Ah, sorry, ich bin zu schlecht verbunden.
Bist noch da?
Ja, ich bin da, sorry.
Der war ja auch relativ jung, oder?
Ja, ja.
Also, der war so herausstechend, glaube ich, bei ihm.
Dass er Bastian ist, ich bin jetzt 35, Sebastian müsste so maximal 10 Jahre älter sein, ja. Und gut 40 ist der, ja.
Echt close beieinander. Okay. Ja, du hast gesagt, die Lernkurve war so steil. Warum war sie so steil?
Ja, das war schon, also die Schlagzeit, die man dort marschiert ist, die Intensität, das war schon echt spannend. Es war sehr fordernd, und uns ist schon sehr viel abverlangt worden. Und quasi, hey, ich habe am nächsten Tag eine Prüfung, das war halt, ja, hey, aber das ist dein Problem, also in die Richtung. Ja, genau, aber im Nachhinein bin ich da schon auch irgendwo dankbar, weil ich, und auch, also diese politische Kommunikation, die er damals gemacht hat, die war state of the art. Das hat man ihm natürlich auch immer nachgesagt, dass er das sehr gut macht, und wie die das handwerklich gemacht haben, einfach auch diese Art der Kommunikation, dieses Art des Marketings, das war schon, vielleicht politisch kann man da durchaus, glaube ich, auch einmal kritisch drüber schauen, aber die Art des Handwerks war einfach eine sehr, sehr gute.
Ja.
Und da habe ich viel gelernt.
Ja. Ja. Ja gut, als Politiker bist du so Mundwerker, da musst du schon sprechen, kommunizieren können.
Ja, okay. Absolut.
Ja, Ironie an, da kam ja deine Work-Life-Balance ganz schön zu kurz.
Ja, schon. Also, aber was denn? That's life. Aber ja, das war schon ein Thema.
Ja, weil wenn die Leute auch so noch Jahre danach irgendwie sagen, wow, das war eine geile Zeit, wir haben da echt was gerissen und so, ne, dann haben die sich nie irgendwie, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, ne, mit den Wochenstunden, da sind wir ja,
ist schon noch eine Diskussion bei uns, ja. Ja. Ja, schon.
Zurück, okay. Und dann, genau, Zukunft, Lehre Österreich. Und da bist du noch mit dabei, oder?
Also nein, das habe ich 4 Jahre lang aufgebaut. Knapp 4 Jahre. Eben wirklich von der Idee, die ein Statut hatte. Und am Schluss waren wir dann schon so ungefähr, ja, jeder 5. Auszubildende in Österreich war quasi bei einem unserer Mitgliedsbetriebe. Also das war dann schon eine schöne Entwicklung, die ich wieder begleiten durften. Aber was ich, das war halt alles, und das merkst du halt auch ein bisschen, es zieht sich auch ein bisschen politischer Faden durch. Es war immer alles irgendwie sehr politiknahe oder sehr viel Netzwerkarbeit in diesem Umfeld. Und ich habe das immer gern gemacht, ich habe das immer auch geschätzt. Allerdings, weißt du, das ist halt immer so, diese Lobbying-Arbeit war halt immer so, es wäre schön, wenn. Es wäre super, wenn. Bitte kümmert euch um. Also du bist immer in so einer Meta-Blasenwelt. Ich würde das gerne abwerten, aber so, wir fordern, wir bitten, es wäre schön. Das war das eine. Das andere, im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich halt dort auch ganz, ganz viele Betriebe von innen sehen dürfen, und ganz viel gesehen, und habe eben dann auch begonnen, immer so Best-Practice-Beispiele von anderen Ausbildungsbetrieben mitzunotieren, aufzuschreiben, am Schirm zu haben, und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, da geht noch was, sagen wir so. Und habe mir dann meinen heutigen Co-Founder, den Fabian, der unterrichtet bei uns an mehreren Fachhochschulen, Universitäten, kommt aus der Lernforschung eigentlich, eher aus dem wissenschaftlichen Umfeld, und habe zum Fabian gesagt, du, ich würde gerne eine Hypothese in den Raum stellen und würde behaupten, durch Dateneinsatz kann man Unternehmen dabei unterstützen, erstens junge Talente zu finden, also quasi das Thema Recruiting finden von sagen wir mal, junge Talente. Die zweite Frage ist, sie gut auszubilden, sie wertschätzend auszubilden, sie sinnstiftend auszubilden. Und die dritte Frage, quasi die Retention-Frage, ist, sie zu halten. Also die ganze Wertschöpfungskette von Finden bis Binden können wir durch Dateneinsatz, Prozessverbesserung an diesem ganzen Ding etwas ändern. Das war so die Ursprungshypothese. Und haben wir gesagt, schauen wir mal und haben ein paar Überlegungen angestellt, haben uns einmal ein paar Tage im Seminar eingesperrt und so losgedacht, in welche Richtung könnte das gehen. Und dann habe ich den Florian Gschwandner kennengelernt. Ich weiß nicht, ob dir der Florian ein Begriff ist. Florian ist in Österreich recht bekannt als Gründer von Runtastic, dieser Lauf-App, die er dann an Adidas für über 300 Millionen verkauft haben. Und ich habe den Florian auf Veranstaltung kennengelernt und erzählt ihm das so. Und dann hat er gesagt, hey, es klingt spannend, Mario, quatschen wir mal. Und nach 2-3 Mittagessen-Workshops hat er dann gesagt, hey, wenn ihr das Projekt durchziehen wollt, ich könnte mir vorstellen, dass ich euch da ein bisschen Starthilfe gebe quasi, so als Pre-Seed-Investor mit dabei bin. Da reden wir wirklich von überschaubarem Kapital einfach zum Start, aber halt auch quasi eher mit an Bord und so. Und dann haben wir unseren heutigen dritten Gründer, den Christoph, der selber ganz viele Jahre mit Lehrlingen gearbeitet hat, den haben wir dann dazu geholt und fürs Projekt begeistern können. Und dann haben wir quasi vor ziemlich genau 2,5 Jahren Talents & Company gegründet mit der Idee, durch Dateneinsatz Unternehmen dabei helfen, Auszubildende zu finden, wertschätzend auszubilden und langfristig zu halten.
Ja, ja. Also vom Finden bis zum Binden. Ja, glaube ich, sehr, 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 sehr wertvoll, ne? Weil die Unternehmen sich ganz gerne immer je nach Trend irgendwo in dieser Kette an einem festbeißen und dann sagen sie so, wir Recruiting. Yes. Und dann recruiten die wie Sau und verlieren im ersten Jahr irgendwie die besten Leute. Weil,
Was sagst du, was ganz klug ist, ja.
So, ja, also man kriegt es ja so mit. Von dem her, ich krieg's auch selten mit, dass jemand das wirklich von vorne bis hinten durchdenkt.
Und das war so ein bisschen auch unser USP, weil was du hast Recruiting-Plattformen und die machen alle einen super Job, ob das ein Azubio, ein Ausbildung.de, ein wie sie in Österreich heißen, in der Schweiz, die machen alle einen guten Job, aber die machen halt Recruiting. Ja. Und durch diesen Ansatz, dass wir gesagt haben, Leute, schaut, versuchen wir mal die ganze Wertschöpfungskette zu denken und nicht nur, wie finden wir es, sondern suchen wir die richtigen, wie können wir es onboarden, wie können wir es gut ausbilden, wie können wir dafür sorgen, dass der Markt und der Mario am Schluss der Ausbildungszeit sagen, da bleibe ich sehr gerne. Und da haben wir uns dann relativ gut positionieren können und haben vor allem auch zwei größere Industriebetriebe, die haben uns zu Beginn die Chance gegeben, unsere Hypothesen mal auszuprobieren. Kannst du dir vorstellen, quasi, wir zahlen euch nicht viel, quasi eine Aufwandsentschädigung, aber ihr dürft es mal testen. Ja. Genau. Okay. Und das war insofern aber dennoch super wichtig, weil die haben uns dann sehr stark weiterempfohlen, wie wir dann, glaube ich, ganz gute Arbeit geliefert haben.
Ja. Ja. Wer war da so mutig? Welche zwei Firmen?
Phil Maschinenbau, die sind eh an der österreich-deutschen Grenze im Innviertel. Unternehmen mit so 100 Azubis. Und Stahl im Sterner, ein großer Kunststoffhersteller in Wels bei uns, das waren die ersten beiden, die gesagt haben,
wir sind mutig.
Schauen wir mal.
Ja, ja. Klasse. Ja, ich finde auch, dass du ja wenn du eine Lösung hast, ne, bleiben wir mal beim Recruiting. Ja, dann bin ich Spezialist, super gut, verstehe ich, ne, aber da musst du quasi jemanden finden, der es hinten dann übernimmt, diese Art und die Kette. Ne? Also entweder hast du so eine komplette Lösung, wie ihr vier das habt, ne? Oder du musst halt mit jemandem kooperieren und zusammenarbeiten.
Ja, genau. Ja. Alles stimmt.
Okay. Und ja. Dann dieses Gespräch zwischen Fabian und dir, was du berichtet hast, da warst du dann aber, ich weiß nicht, schon eine Zeit quasi aus Zukunft Lehre Österreich raus? Oder wie war da der Übergang?
Na, da hast du eine gute Frage, danke. Das war so quasi, da habe ich so ein bisschen intern die Entscheidung getroffen, dass ich noch was Neues machen möchte.
Ja.
Und habe dann aber auch sehr zeitnah quasi alle relevanten Stakeholder im Verein informiert, dass ich mich mittelfristig verändern möchte. Mhm. Und also da haben wir wirklich einen langeren Zauber, das war fast ein Dreivierteljahr von der Erstankündigung, bis ich dann, Dreivierteljahr wirklich gut hinkommen, hat das dann auch gedauert und da haben wir dann sauber Nachfolge gesucht, die habe ich auch noch mit angebordet und die ist immer noch Geschäftsführerin vom Verein und auch im super Austausch.
Ja, selten, gell? Weil dann denkt man, oh, ich brauche was Neues, man rennt los, man rennt die Tür ein und wundert sich dann, dass plötzlich der Ehemalige nicht gut über einen spricht oder auch zu sprechen ist. Ja.
Ja, du sagst es, ja. Aha. Absolut. Also das, aber das war einfach wirklich mit viel Zeit und Vorbereitung und bin ich schon auch froh, dass das gut über die Bühne gegangen ist.
Und ja, ist ja gar nicht so leicht. Ja. Du hast das jetzt so locker flockig beschrieben. Ne? Du und der Fabian, ihr habt euch getroffen, ne? Und dann kam plötzlich der Florian ums Eck und der Christoph wollte auch noch ein bisschen mitmischen.
Aber
das ist ja, also ihr kanntet euch ja davor nicht wirklich, oder?
Also teilweise ja, teilweise nein, Florian hat gar nicht. Fabian, Christoph und ich hatten in dieser Phase, wo ich vorher von Berufsschülerunion erzählt habe, falls ich noch erinnern kann, diese Berufsschülervertretung nach meinem Zivildienst, da haben wir schon mal gemeinsam im Büro zusammengearbeitet. Für kurze Zeit, fairerweise, aber da gab es dann, der Christoph ist dann nach Wien zum Studium, da haben wir uns dann ehrlicherweise schon ein bisschen verloren. Fabian und ich waren immer so ein bisschen im Austausch und auch befreundet und quasi 10 Jahre später über unterschiedliche Wege hat das Ganze dann wieder zusammengeführt. So kannst du sagen.
Ja. Aber, ja,
das war schon cool. Und heute kann man schon sagen, in Wirklichkeit dann mit drei oder zwei Freunden dann kannst du sagen, jetzt quasi dann das Unternehmen auch gegründet.
Ja. Wart ihr räumlich getrennt in Österreich voneinander, Fabian?
Damals schon. Aber heute, der Fabian ist dann in Linz geblieben, ich auch. Also ich bin von Wien zurück nach Linz und der Christoph hat jetzt auch mit der Partnerin quasi in der Umgebung, haben wir alle drei dann die Base hier, was auch gut ist. Linz ist ein spannender Ort, Linz ist eine Industriestadt, wahrscheinlich nicht die schönste in Österreich, aber Linz und Oberösterreich ist Industrieumgebung. Wir haben ganz, ganz viele coole Ausbildungsbetriebe und mein Netzwerk war natürlich hier auch am stärksten. Und somit hat man dann auch relativ bald die Chance bekommen, eben diese Hypothesen mal auszutesten.
Ja. Aber das heißt, Talents and Company ist in ganz Österreich so vertreten? Oder?
Mittlerweile auch in Deutschland.
Ja. Oder seid ihr auch über die Grenzen hinaus tätig?
Mittlerweile in kleinen ersten Schritten, würde ich sagen. Ja, also wir haben jetzt ungefähr. Also wir sind jetzt ein Team von 10 Personen, 11 ab 1. Mai und haben so ungefähr 130 Unternehmen, Kunden, die wir begleiten dürfen. Die sind zu größten Teilen österreichische Ausbildungsbetriebe, aber dieses Thema Datenanalyse, Best Practice, Vernetzung, sag ich mal, diese drei Bausteine zusammen, das ist ja kein Thema, das an den Grenzen hält, Gott sei Dank, sondern das beschäftigt ja in Wirklichkeit die gesamte Berufsausbildungsszene, die natürlich vorrangig in Deutschland, Österreich, Schweiz stattfindet, aber auch Südtirol, würde ich sagen, Belgien, überall dort, wo halt nach unserem Modell vergleichbar ausgebildet wird. Das heißt, wir sind zum Beispiel auch mit den Kollegen, mit dem Bernhard Brey und dem Ausbildungsteam von BMW gleich über die Grenze im regen Austausch, auch mit den Schweizer Kolleginnen. Also wir wollen einfach schauen, können wir mit diesem datengetriebenen Ansatz wo helfen und wo wir helfen können, dort tun wir es gern.
Was ist ein datengetriebener Ansatz? Da kann ich mir echt wenig, also ich könnte jetzt so tun, als hätte ich irgendwo Know-how, aber...
Nein, das ist vielleicht auch sehr, sehr holistisch formuliert. Ich breche dann leider Beispiele runter, dann ist es vielleicht klarer. Nehmen wir mal wirklich den Case Recruiting her. Da gibt es hier zum Beispiel einen großen österreichischen Energielieferanten, den wir gerade seit schon einem Dreivierteljahr unterstützen dürfen. Der ist gekommen und hat gesagt, wir suchen 200 Azubis pro Jahr und an 3 von 4 Standorten finden wir sie nicht oder nicht die richtigen. Wir bekommen zwar in der Quantität genug Bewerbungen, aber in der Qualität nicht. Könnt uns hier dabei helfen, das Problem zu lösen. Und wir haben gesagt, ja, wir glauben, wir können das. Und in so einem Fall haben wir dann quasi, da haben wir uns alles angeschaut. Die Einzugsgebiete, den Recruiting-Zyklus, erster Touchpoint, zweiter Touchpoint, Rückmeldezeiten. Also quasi die ganze vom ersten Berührungspunkt bis zur Entscheidung nehme ich ihn oder sie auf. Wir haben uns Website-Performance angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wo rekrutieren die. Wir haben uns angeschaut, wie rekrutieren die. Wir haben uns den Bildungs-Background ihrer aktuellen Azubis angeschaut. Gibt es da wo Schwerpunkte? Gibt es da wo funktionieren die besonders gut? Also bis hin zu Google Lighthouse-Auswertungen, um uns anzuschauen, wie kompliziert kann ich mich dort bewerben? Wie ist die Website-Performance? Also alles, was auf dieses Thema einzahlt, die richtigen Talente, Auszubildenden für den jeweiligen Standort zu finden. Okay. Das ist also ein Wasserforschungs-Analyseprojekt von ungefähr 2-3 Monaten. Haben dann auch Befragungen noch durchgeführt, dort, wo es notwendig war, mit Lehrlingen, wo man Gefühl haben wollte, wieso hat sich über das Unternehmen entschieden? Also auch so Persona-Analysen durchgeführt dort und da. Und quasi dann in dem Fall dem Energieversorger nach 3 Monaten gesagt, anhand unserer Erkenntnisse seid ihr da schon sehr stark, da sage ich Mittelfeld und da gibt es vielleicht echt noch ein paar Themen. Und das ist, sage ich mal, das zweite große Asset, das wir uns einfach aufgebaut haben, durch die Tatsache, dass wir im Hintergrund immer Best-Practice-Beispiele gesammelt und aufbereitet haben, haben wir halt relativ schnell gesagt, so, und um eure Stärken zu stärken, diese 3 Themen, so können wir es umsetzen, und um aus den Schwächen ins Mittelfeld zu kommen, aus dem Mittelfeld in die Stärken zu kommen, ebenfalls. Also quasi ganz konkrete Handlungsempfehlungen mitgegeben und quasi jetzt auch in der Umsetzung dessen begleitet.
Okay.
Macht das dann schon mehr Sinn?
Ja, das macht total Sinn und ich muss mich aber wundern, dass die Ansätze nicht immer so sind. Aber ihr habt ja 130 Unternehmen, das heißt, es muss ja wirklich auch jemand dann irgendwie ganz anders vorgehen und sagen, so, jetzt streuen wir hier mal ein bisschen was rein und dann gucken wir, was sich hinten raus verändert.
Ja, mein Gefühl ist schon, dass das Ausbildung oft so ein bisschen mitgewachsen ist, sagen wir so. Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, und unter uns beiden darf ich das auch so sagen, da gibt es den alten weißen Mann, der macht es schon seit 40 Jahren, der macht das auch gut, aber er macht es ja seit 40 Jahren eher gleich. Und da kannst du dann schon schnell etwas verändern, ehrlicherweise. Und vor allem, das eine ist ja der Analyse-Part, aber warum sie dann dauerhaft mit uns zusammenarbeiten, ist einfach der, und wir haben jetzt, sage ich mal, von diesen 130 Kunden sind wahrscheinlich 2/3, würde ich sagen, plus minus 100 in einer dauerhaften, wir haben da quasi auch ein Modell geschaffen, das für sie finanziell sehr erschwinglich ist, wo sie aber eine dauerhafte Begleitung haben und da bekommen sie einfach durch unser, also wir haben im Hintergrund einfach mittlerweile eine kleine Maschinerie aufgebaut, die Best-Practice-Beispiele, die Inhalte aufbereitet. Und so geben wir ihnen einfach Zugang zu Wissen, zu Know-how, zu Community, die sie sonst nicht haben. Und das hilft ihnen dann, glaube ich, in ihrer täglichen Arbeit sehr stark.
Und welche Branchen sind da besonders, so dass man die ein bisschen anleiten muss? Gibt es die alten Branchen noch oder irgendjemand, der da...
Naja, in Wirklichkeit, es ist... Begonnen haben wir sehr aus der Industrie kommen, also sehr viele Industriebetriebe, was die mir so klassisch Lehrwerkstatt, Ausbildungszentrum. Aber das hat sich dann relativ schnell, also wir haben Bauunternehmen mit dabei, wir haben Gewerbebetriebe, Handwerksbetriebe, ich sage mal, also was unsere Kunden betrifft, ist eigentlich alles mit dabei. 2 Branchen sind meiner Meinung nach echt schwierig, unter uns jetzt auch. Das erste ist der Lebensmitteleinzelhandel. Ja, aber Pflege ist in Österreich sowieso ein großes Topic, weil leider da fehlt. Aber da reden wir nachher noch über Pflege. Aber Lebensmitteleinzelhandel, vor allem die großen Lebensmitteleinzelhändler, weil natürlich die 2000 Azubis in ganz Österreich mit den großen Ketten und so, das ist halt schwierig dort, schwierig, um ehrlich zu sein. Und was natürlich auch immer noch eine sehr taffe Branche ist, ist das Thema Bau.
Ja, okay.
Am Bau ist es halt schon so, diese langen Onboarding-Zeiten gibt es halt dort nicht wirklich, sondern du bist gefühlt ab Tag 2 raus auf die Baustelle und das könnte ich sagen, frisst oder stirbt. Man muss jetzt aufpassen mit Pauschalaussagen, weil da gibt es ganz viele Betriebe, die natürlich auch viel tun, aber die Realität ist meiner Meinung nach schon auch die, dass das oft sehr, sehr straight ist.
Ja, also ich glaube, das können wir auf jeden Fall hier mal rausgeben, ne? Dass wir da auch natürlich nicht alle und 100% meinen, so wie Modelldenken auch ist, ne? Aber ja, deine Erfahrung, und du hast ja auch nicht nur 3 Unternehmen und du machst das ja auch nicht seit gestern, ne? Deshalb ist da schon natürlich schon auch so eine Einschätzung da. Datengetriebener Ansatz beginnt bei euch dann auch beim Recruiting. Ist das Punkt 1 oder gibt es in der Kette nochmal einen Punkt davor?
ja, es gibt einen Attraction-Punkt, wenn du so willst, davor. Weil Recruiting ist ja das Ergebnis eines Prozesses, wenn du so willst. Nämlich, ich habe den jungen Menschen gefunden. Davor muss ja was passieren. Also quasi meine Positionierung als Ausbildungsbetrieb, wenn du so willst, quasi von der Formulierung her. Weil ich muss ja mal, Ausbildung ist in meiner Meinung nach häufig, nicht immer, aber häufig etwas sehr Regionales. Wenn ich in Niederbayern Lehrlinge suche, dann muss ich mich auch auf Niederbayern als Einzugsgebiet konzentrieren und dann hilft es wahrscheinlich wenig, wenn ich das dann also in Stuttgart gehe, sondern ich muss das in meinem Einzugsgebiet tun. Das heißt, man muss sich immer sehr regional anschauen, sehr regionale Recruiting-Methoden einsetzen, sehr regionale Schulen involvieren und diese Positionierung ist wahrscheinlich der Punkt, der sogar noch davor ist. Und aus dem heraus ist dann häufig das Ergebnis,
Regelt. Ja, und dieser Attraction Point ist, ja, sind wir uns sicherlich einig, nicht der Obstkorb, aber was sind so die wirklich geilen Hebel, die vielleicht auch gar nicht so schwer sind in deinen Augen?
Ich darf das in Vorträgen immer wieder gerne und auch ein bisschen überspitzt sagen, aber ich finde die wichtigste Employer Branding Maßnahme, die du als Ausbildungsbetrieb setzen kannst, und das klingt jetzt banal, aber das ist, junge Menschen wertschätzend und sinnstiftend auszubilden. Und ich erkläre es auch gerne noch ein bisschen, weil, also als erstes einmal, du musst fair zahlen. Da kann man noch so viele Studien vorlegen, die sagen, na, Gehalt ist nicht mehr so wichtig, das mag alles recht und schön sein, aber Gehalt ist ein Hygienefaktor und wenn sich Menschen betrogen fühlen im Sinne von dieser Hygienefaktor ist nicht erfüllt und ich fühle mich hier irgendwie ausgenutzt, dann kannst du sie noch so wertschätzend ausbilden. Also das muss einfach gegeben sein. Aber dann, und da bin ich schon zutiefst überzeugt davon und wir sehen das einfach auch mittlerweile bei sehr vielen Befragungen, die wir durchgeführt haben, wenn du diese Law and Order Strukturen von früher, ich bin Ausbilder, du setzt um, ich bin Ausbilder, du setzt um, das habe ich teilweise noch erlebt, aber auch schon ein bisschen an Change, aber wenn du diesen Menschen auf Augenhöhe begegnest und ihnen eben nicht das Gefühl gibst, sie sind quasi die zweite Garde, die ich sage es auch bewusst so, die dumm waren fürs Gym, die dumm waren für das Abi, deshalb müssen sie jetzt Ausbildung machen, sondern ganz im Gegenteil, die einfach ein super Talent haben und das halt Gott sei Dank nicht nur im Gymnasium leben, sondern in ihren jeweiligen Berufen, ganz, ganz Großartiges können, aber möglicherweise halt in unterschiedlichen Lebensphasen sind und sich dabei unterstützt, auf einer Augenhöhe, dann bin ich zutiefst davon überzeugt, dass am Abend der Marc und der Mario, wenn sie heimkommen und dann zur Feuerwehr, zur Musik, am Sportverein, wo auch immer sie sich privat bewegen und unterwegs sind, dann werden die dort sagen, was der, auch nicht jeder Tag ist super, aber im Grunde habe ich einen coolen Ausbildungsbetrieb, der mir die Chance gibt, zu wachsen und mich zu entwickeln und das macht was mit Leid.
Ich würde jetzt gerne reinfragen, was ist denn wertschätzend? Aber weil das ja auch wirklich schwierig ist, frage ich einmal umgedreht, was ist eine nicht wertschätzende Ausbildung?
Ja, ich finde, da gibt es schon viele Beispiele, leider immer weniger, aber die gibt es noch im Sinne von, der Azubi ist der, der die Jause holt. Der Azubi ist der, der die Werkstatt zusammenkehrt. Der Azubi ist der, der fürs Bier holen um 9:30 eingesetzt wird. Ich habe das in meinem eigenen Umfeld erlebt, das war wirklich, manchmal hat es das noch gegeben, wo es einfach der billige Hilfsarbeiter warst. Und ich finde, wenn ich einen billigen Hilfsarbeiter will, dann soll ich einen billigen Hilfsarbeiter einstellen. Und wenn ich einen Azubi will, dann soll ich einen Azubi einstellen. Aber ich muss mir bewusst sein, das ist Ausbildung. Es ist ein Commitment, ich unterschreibe auch einen Ausbildungsvertrag mit ihm oder ihr und muss mich dann auch dazu committen als Ausbildungsbetrieb, dass ich die Inhalte dieses Ausbildungsvertrages umsetze. Und wenn ich ihn dann nur als billigen Hilfsarbeiter einsetze, der mir nicht viel Geld kostet, dann wird nämlich genau das, was wir gerade gesagt haben, was wird dann passieren? Und in dem Fall bei meinem eigenen guten Freund war es wirklich so, der ist dann am Abend heimgekommen und hat gesagt, scheiß Bude, ich bin dort, in dem Fall der war beim Kfz-Betrieb, der hat dort nichts anderes gemacht, wie Werkstatt zusammenkehren und vielleicht einmal Reifen wechseln. Aber dem hat man nichts beigebracht. Und das Ergebnis ist, dass dieser Betrieb heute keine Lehrlinge mehr ausbildet, weil er keine mehr findet. Mittlerweile seit vielen Jahren. Also das ist dann, glaube ich, das, was du meinst, nämlich nicht Wertschätzungsausbildung.
Also der kehrt nicht mal die Werkstatt, sondern der kehrt das halt die ganze Zeit. Der hat nur diese Botengänge.
Ist ja kein Problem, wenn das einmal der Fall ist. Aber quasi, der wurde einfach, wenn man dir das Gefühl gibt, es ist gar nicht meine Aufgabe, dass ich dir was beibringe, sondern wir wollen einfach das Maximale aus dir rausholen, weil du kostest uns nicht viel. Das ist, glaube ich, das Gegenteil von Wertschätzung.
Mm-hmm. Ja.
Und vielleicht auch noch ein zweiter Satz dazu, weil auch das Thema Sinnstiftung, das klingt oft so Sinn, was wollen Sie denn alle von Ihrem Sinn? Ich finde, dass man das, ja genau. Ich finde, dass man in der Ausbildung gibt es da ganz tolle Sachen, nämlich einfach auch junge Menschen haben, glaube ich, keine Lust mehr drauf, akkordmäßig 17 Mal die Science Fair Tätigkeit zu machen, sondern man kann einfach durch viele Lehrlingsprojekte, Azubi-Projekte, denen ganz schnell das Gefühl geben, dass sie einen sehr wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg leisten können. Und da gibt es viele coole Stories von die Azubis organisieren, die Mitarbeiterfeste bis hin zu auch zu fachlich-inhaltlichen Sachen, binde ich sie ganz eng ein. Das ist das, wo wir, glaube ich, hin müssen.
Mhm. Ja, also da bin ich ja sowieso bei dir. Das ist ja so mein täglich Brot, ne? Also diese Kurzzeitprojekte bei uns bei On-Teams realisieren. Und ja, also sehe ich auch so. Es gibt da wirklich coole Unternehmen, ja, ein Bauunternehmen, die haben quasi zur Einführung von Mini-Baggern etc., die haben ihre Jungs einfach einen richtig geilen Grillplatz an der Firma bauen lassen. Ja, also nicht nur so ein paar Steine aufeinander, sondern die haben da richtig gemacht. Sie konnten die eigenen Geräte einsetzen. Es war quasi kein Kunde da, der irgendwie auch einen Zeitstress hatte oder was auch immer. Und die haben das selber geplant und ja, das ist natürlich cool. Gibt es noch andere Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, das ist jetzt nicht schwer, was die Firma gemacht hat, aber das ist richtig cool, weil ja, also viel, viel Geld in die Hand nehmen und irgendwas Cooles zu machen, ist ja das.
Ja,
yeah,
das geht schneller mal, ja. Yeah.
Oder sag ich mal so, die leichten Sachen, ist dir da noch irgendwas?
Ja, da gibt es schon einige. Ja, na doch. Also ich finde, also so Themen wie schnell, also Verantwortung. Verantwortung ist wirklich etwas, weil ich weiß, du wirst das auch, denke ich, häufig hören, die wollen alle nicht mehr, die können nicht mehr. Und diese Pauschalisierten, die Jugend ist so schlimm. Ja. Das gebetsmühlenartig hört man das immer wieder. Das halte ich gar nicht aus unter uns, aber sei es mal beiseite. Verantwortung geben, also wirklich auch zu sagen, so, und ihr habt jetzt ein gemeinsames Projekt und sei es der Grillplatz oder das. Ein cooles Beispiel. Ein Industriebetrieb bei uns in der Nachbarregion, da haben die Lehrlinge gesagt, sie würden gern eine neue Maschine haben, eine modernere CNC-Maschine. Und der hat gesagt, ja, die kostet 300.000 Euro. Ja, sie würden sie brauchen, ja, okay. Red mal drüber, oder ich sag's anders. Dann sagt, okay, passt. Wenn ihr mir Gründe liefert, warum, dann reden wir drüber. Und was ist entstanden? Quasi nach dem Höhle der Löwen-Prinzip haben die zuerst, haben es dann quasi in eine Präsentationsschulung für die Lehrlinge, also Rhetorik, Kommunikation und auch Betriebswirtschaft im Sinne von, hey, also Maschine, wie kalkuliere ich die Kosten, Abschreibung, wie kann ich die einsetzen, amortisiert sich die und so weiter. Und dann haben die Lehrlinge einen 10-15-Pager quasi gemacht, mit Kosten, Überblick, Begründung etc. und haben das dann vor dem Eigentümer, dem Ausbildungsleiter und irgendjemandem noch gepitcht. Und quasi dann, so wurde dann die Entscheidung für die Maschine getroffen. Quasi die haben halt wirklich ein Projekt mit Präsentation und das haben sie dann medial begleitet. Also das hat dann auch einen medialen Werbewert gehabt. Das ist natürlich immer dumm. Also da hast du ganz, ganz viele Win-Win-Szenarien, meiner Meinung nach. Die sind motiviert, inhaltlich, was cool, weil die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, die haben Begleitung gekriegt. Die haben sich Gedanken gemacht, die haben das gepitcht, also da hast viele, und sonst hat er gesagt, naja, dann kriegst du die Maschine. Also da gibt es mehrere Gründe, wo man denkt, dass man sich das sehr gut macht.
Krass. Ja. Schön, schön, ja. Und ich denke auch nur, dass die Azubis sowas machen, wenn die auch wissen, okay, wir können sowas machen, ne? Und die werden sich nicht verausgaben, also die haben die Chance ja auch schon gesehen, die waren nicht bei null.
Ja, genau, ja. Also das stimmt, ja.
Und das fängt halt wieder mit dem Alltag an. Ja. Okay. Ja, bisschen perspektivisch. Was passiert bei euch in der Talents and Company in den nächsten Monaten, Jahren? Magst du ein bisschen einen Ausblick geben?
Ja, gute Frage. Nein, wir sind grundsätzlich sehr happy. Wir haben coole Kunden, mit denen wir arbeiten dürfen. Wir dürfen auch aktuell trotz schwieriger Umstände weiter wachsen, in kleinen, feinen Schritten, nicht so, sondern so. Ja, gesund. Aber uns geht solide gut. Wir wollen A, natürlich unser Produkt konsequent und ständig weiterentwickeln. Und auch natürlich, sag ich mal, Richtung Deutschland beschäftigt uns natürlich. Deutschland ist der mit Abstand größte Ausbildungsmarkt natürlich, mit ich glaube, über 300.000 Ausbildungsbetrieben. Da ist natürlich schon noch einmal eine ganz andere Nummer als in Österreich. Und das Schöne ist, es ist in Wirklichkeit rechtlich natürlich, gibt es schon aber Unterschiede, aber die Demografie, die Problemstellung, das Image, das ist alles sehr vergleichbar und ganz ähnliche Voraussetzungen. Und da merkt man einfach, wir haben jetzt auch eine Veranstaltung, eine europäische Ausbildungskonferenz, wo man europäische, schon mal Deutschland, Österreich, Schweiz, so 50, 25, 25 kannst du sagen, die Leute zusammengeholt haben, und das kommt super gut an, einmal so, hey, was machen die anders? Was kann ich mir als Österreicher von den deutschen Kolleginnen und die deutschen Kolleginnen von den Österreichern und selbiges für die Schweiz abschauen? Das macht das Ganze schon sehr spannend, ja.
Das ist die EACON, oder?
Ist die EACON, genau, korrekt, ja.
So spricht man so aus.
Richtig, ja, EACON, genau.
Okay. Geht die,
das war quasi, das hat sich ergeben, nachdem die Skills Austria letztes Jahr stattgefunden haben, die Berufsmeisterschaften. Aha. Und der dortige Verantwortliche hat mich einfach angehauen und hat gesagt, hey Mario, da haben wir einen freien Raum, wollt ihr den bespielen, inhaltlich? Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir irgendwas. Und auf einmal ist es immer größer, Und dann haben wir letztes Jahr schon über 100 Gäste gehabt. Und heuer wird es noch größer, ja.
Du hast echt das Glück des Tüchtigen, gell? Dass du immer wieder rein zufällig irgendwo bist, wo jemand kommt und sagt, Mario, mach doch mal.
Vielleicht liegt es an dem, ja.
Aber es heißt, letztes Jahr war quasi die erste Runde und dieses Jahr ist dann
der zweite. 3. Juni ist zweite Runde, genau. Ja.
Mhm. Ja. Okay, ja, wir nehmen es natürlich in die Shownotes mit rein. Was ist im Juni, gell?
Also Juni, genau. Und von Salzburg ist halt auch recht gut erreichbar, weil es natürlich so direkt an der deutschen Grenze, 1,5 Stunden nach München, also vor allem da, so irgendwie die aus dem bayerischen Raum haben wir letztes Jahr schon viele Kolleginnen und Kollegen, die Siemens Healthineers waren zu 10 aus Erlangen da, die BMW-Truppe war da, also da waren schon einige, aber auch aus dem Ruhrgebiet und so sind welche angereist, also das war schon ganz cool, ja.
Stark, stark, okay, und dann habt ihr dort rein Speaker etc., also ich kann das ja auch alles selber nochmal nachrecherchieren, wie ist euer Konzept?
Das unterscheidet uns halt ein bisschen von, du kennst wahrscheinlich auch ein, zwei deutsche Anbieter, die sowas machen. Wir haben ganz bewusst gesagt, es gibt keine gekauften Vorträge. Also du kennst ja das Setting vielleicht, dass der Sponsor darf dann auch auf der Bühne stehen, und ich verstehe das auch alles, weil das ist ja für einen Veranstalter oft einfach auch ein Geschäftsmodell. Für uns ist es einfach eine Vernetzung und die darf nicht, wir dürfen nicht drauf zahlen, weil sonst können wir sonst funktioniert es nicht, aber wir müssen nicht Geld verdienen damit. Oder das ist ein zweitrangiges Thema. Somit haben wir quasi ausschließlich Best-Practice-Beispiele von Betrieben. Von unterschiedlichen, da ist eben BMW mit dabei, da sind Schweizer Kolleginnen mit dabei, da sind österreichische Kolleginnen, von Themen wie moderne Recruiting-Strukturen, Notfallplan, mentale Gesundheit, wie kann ich Menschen mit Migrationshintergrund in die Lehre involvieren, also you name it, 100 verschiedene Ideen, und in Summe sind es, glaube ich, jetzt 25 verschiedene Best-Practice-Beispiele, die sich über 1,5 Tage verteilen, und Opening Keynote, Closing Keynote.
Genau. Mhm. Cool.
Da haben wir ganz coole Vision können.
Was hat sich verändert zum letzten Jahr? Was habt ihr angepasst?
Ein Feedback war, bitte keinen trockenen Vanillekipferl mehr, die werden heuer saftig sein. Nein, das war wirklich ein Feedback. Was war ja extrem cool ist, nachdem es im Sommer stattfindet, also Juni, haben wir in Salzburg eine Location gefunden, das Kavalierhaus, das ist eine extrem coole Sommerlocation, so mit schönem Garten und so. Also da ist die Hoffnung, dass man dann vielleicht auch am Abend bei guter Musik und ein, zwei kleinen Bierchen vielleicht noch schön ausklingen lassen kann. Und das Zweite ist, das Feedback war, und das ist völlig zu Recht, einfach, wir reden viel über die Azubis. Wäre es nicht einmal cool, mit ihnen zu reden? Das heißt, wir haben auch einige Sessions, wo wir nur Lehrlinge oder Auszubildende und und ihr Ausbildungsteam.
Weißt du, ja. Ja, das ist wirklich richtig geil. Ich hatte letzte Woche mein erstes Gespräch hier bei On Teams mit dem ersten mutigen und auch richtig coolen Azubi.
Ah, cool. Das ist cool.
Ja, also wenn der grünes Licht bekommt, ja, von seiner Firma, by the way, von der hat er einfach auch mega geschwärmt.
Sehr cool. Sehr cool.
Ja, dann kommt das Gespräch raus und ich habe auch mal gemerkt, ne, was das für ein Perspektivwechsel dann auch wirklich ist.
Ja. Das klingt ja. Sehr cool.
Ich bin gerade selber noch auf die Idee gekommen, ich muss mal fragen, ob seine Mutter oder sein Vater mal noch in den Podcast kommen wollen.
Ah, das ist auch Eltern. Ja. Auch ein ganz wichtiges Thema. Ja.
Weil das ist ja quasi auch die weitere Perspektive, die sich dann zu Hause auch auftut.
Ja.
Ja. Wie ist es in Österreich? Wie frage ich das geschickt? Also, wenn ich mit deutschen Ausbildern spreche und Ausbildungsverantwortlichen, dann sagen die oft, ja, Ausbildung klappt, aber quasi alles, was so drumherum ist, ne, also das Leben, ne, ist ziemlich schwer. Je nachdem, wo die Ausbildungsstätte ist, ja, sagt einer, oh, es war jetzt ganz gut, weil dieses Quartal kam die Polizei bei uns nicht vorbei. So, ne? Also wenn du in Deutschland die Mannheimer Ecke oder so hast, da hast du halt auch echt interessante Jungs und Mädchen in der Ausbildung. Mhm. Kriegst du das manchmal mit?
Dass, ja, das ist absolut nein. Also ich glaube, dass wir, nachdem ja auch die soziodemografische Struktur in Österreich und Deutschland recht vergleichbar ist, ihr habt vielleicht auch eine Handvoll mehr Großstädte, wo du dann wahrscheinlich noch konzentrierter die ein oder andere Herausforderung hast, aber das ist sehr deckungsgleich. Du hast das, ich finde, was immer sehr spannend ist, es ist ja unterschiedlich nach den Branchen, aber in manchen Bereichen ganz same. Also
same.
Von dem verurteilten Straftäter, also da hast du das volle Programm, ja, schon, ist schon ein Topic, ja, absolut. Also wär gelogen, wenn ich sage, die stehen da drüber. Also das ist nicht der Fall. Nein, also das ist einfach, es ist die Realität und die ist eh unerfreulich, oftmals, aber es ist so, ja. Also das kann man gar nicht schön reden.
Mhm. Was macht man da? habt ihr einen Ansatz mit eurer Company? Weil das gehört ja quasi zum Bleiben auch dazu.
Ja, na sicher. Also die Frage ist immer, da müssen wir eine eigene Podcast-Folge machen. Warum ist es so? An was liegt es? Fängt das beim Recruiting an? Ist das eine spezielle Zielgruppe, vielleicht an Menschen, die man recruitet? Und da geht es gar nicht so sehr um Migration, sondern woher kommen die Probleme? Sind das private Probleme, die sie in die Arbeit mitnehmen? Warum nehmen sie es in die Arbeit mit? Die Frage ist dann auch, wo kann ich vielleicht intervenieren? Gibt es Möglichkeiten durch Mentoring, durch Buddy-Systeme, durch Begleitungen, durch auch staatliche Unterstützung? In Österreich haben wir ein relativ breites Programm, das nennt sich Lehre statt Lehre, also quasi Lehre statt der Lehre, wo einfach auch durch professionelle Unterstützung sehr, sehr frühzeitig interveniert wird oder angesetzt wird, dass man gar nicht erst intervenieren muss, wenn du weißt, was ich meine, also dass man so frühzeitig abholt. Da gibt es schon ein paar Themen, wo ich mir denke, ja.
Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass das so ein Thema ist, dass es irgendwo mit Interkulturalität zu tun hat, sondern wirklich auch
schon, oder?
Ja, der Zeit auch geschuldet ist, ne? Ja. Mit ja, viel Social Media, viel, ja. Ich weiß gar nicht, wo mein Status gerade steht, ne? Also irgendwo auch ja. Eltern, die nicht da sind.
Genau. Dann hast du keine, du spürst die nicht und die sind allein gelassen und also da gibt's dann, die nehmen ja oft auch einen großen Rucksack mit, wenn man denkt, what the fuck.
Ja, also in Österreich auch so.
Schon.
Schade.
Leider, aber ich bleib da Optimist, seien wir uns ehrlich, über jede Generation haben wir schon gesagt, die ist immer noch schlimmer als die letzte zuvor, und alles ist, ich, natürlich, also, da gibt es schon viele Themen und also diese Needs auch, ich weiß nicht, ob du dieser Begriff was sagt, also die weder in Ausbildung noch in Jobs sind, die man quasi verloren haben, die nichts tun, dass die mehr werden, ist schon ein Problem. Und das darf man überhaupt nicht beschönigen, aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, dass wir das schon hinkriegen werden, irgendwie.
Ja, find ich auch. Also deshalb bin ich hier auch, mache ich mich auch gerne stark für die Ausbildung, weil ich denke, da kann man einige Kühe vom Eis holen, ja, mit dem, was wir da machen.
Und vielleicht, Marc, sehen wir uns ja bei der ERCON. Ich habe so das Gefühl, ich muss dir danach möglicherweise noch einen Code zukommen lassen, um da einen Entscheidungsprozess zu beschleunigen.
Ich hab ganz unauffällig hier unten in meinem Terminkalender geblättert, weil ich
Ja,
gedacht habe, so, warum bin ich da eigentlich nicht? Und dann habe
Salzburg
ich
ist
es.
auch eine sehr schöne Stadt. Also das lohnt sich generell, dorthin zu
Und
fahren.
dann habe ich es gesehen, weil bei mir steht da ganz unauffällig in dem Zeitpunkt USA. Genau, wir sind im Urlaub.
Das ist ein faires Argument.
Aber wenn es der zweite Durchgang ist, wird es auch einen dritten Durchgang geben.
I hope so.
Und das werde ich mir auf jeden Fall, werde ich mich bei euch in Newsletter oder ähnliches eintragen. Dann kriege ich das
Sehr gut,
mit.
ich freue
Dann
mich.
sehen wir
Ich freue
uns
mich.
da dann zum dritten Durchgang spätestens.
So
Genau.
machen wir das.
Voll gut.
Sehr
Ja.
cool.
Ich kann dich nicht gehen lassen, ohne meine letzte berühmte Frage zu stellen. Und die ist eigentlich immer, Mario, angenommen, ab morgen, du hast 3 Monate Zeit, Geld, keine Verpflichtungen. Ne? Und du kannst 3 Monate, das sind knapp 100 Tage, tun, was du möchtest. Ne? Alles ist versorgt, du brauchst dich nur um dich kümmern. Was macht ein Mario dann für 3 Monate?
Gute Frage. Muss ich kurz nachdenken. Er nimmt sich wieder etwas mehr Zeit für Sport, das gerade ein bisschen untergeht, weil sehr viel zu tun ist.
Welchen Sport?
Ich war heute in der frühen Runde laufen, das schaffe ich noch ab und zu. Aber zum Beispiel Rennradfahren nenne ich sehr gern, aber gerade viel zu wenig. Mache ich gern. Also Kraftsport auch. Ja, Paddle-Tennis, also fast vieles, vieles. Vielleicht mal leider gerade ein bisschen zu wenig Zeit nehmen, aber so zweimal in der Woche schaffe ich es in der Regel, aber also ein bisschen mehr Zeit für Sport. Wahrscheinlich würde ich auch irgendwo urlauben, wo ich nebenbei gut arbeiten kann. Ich mache gerne so Vacation-Sachen. War gerade mit meiner Frau letztes Jahr, waren wir auf den Kanaren und haben dort zuerst geurlaubt und dann habe ich einfach von dort noch gearbeitet. Das heißt, ich würde auf jeden Fall weiterarbeiten, ganz sicher, weil es mir wahnsinnig viel Freude macht, aber ich würde wahrscheinlich den Intensitätsgrad ein bisschen runterschrauben, weil es schon sehr, sehr, sehr tough ist gerade. Und so Dinge wie Sport, das ein oder andere Erlebnis wahrscheinlich noch raufschrauben. Aber sonst, also ich würde nichts. Und, das muss ich schon noch, ich habe ein bisschen Leidenschaft für Wein, für guten Wein auch. Du vielleicht dort oder da auch dann in die ein oder andere gute Flasche investieren.
Ja, das kann man ja miteinander verbinden. Ja? Man kann ja
Wohl,
auch
absolut,
über
ja.
die Atlantikküste gehen und dann
Ja,
da was
das stimmt.
genießen. Okay. Wenn du in deinen freien 3 Monaten arbeitest, hast du da manchmal in deinem Freundesbekanntenkreis Menschen, die das nicht verstehen? Weil, also ich merke das ja, ne? Du brennst für deine Sachen und auch wenn du frei hättest, würdest du trotzdem was machen?
Ja, das wird es doch schon sicher. Das wird schon geben. Aber was die sicher das Schöne finde ich am Beruf ist ja auch, dass einem, wir haben heute schon darüber geredet, sehr viel Sinn gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir, ich habe heute guten Ausbildungsbetrieb wieder was zu tun gehabt, oder heute früh einen Ausbilder getroffen, der hat sich bei uns gemeldet, weil er gerade ein paar Themen hat und Unterstützung braucht. Der hat extrem schwärmend darüber gesprochen, dass er die Chance hat, jetzt auch in 2 Töchterunternehmen Lehrlinge auszubilden. Das ist ja doch ein Privileg, mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen. Insofern, ja, also das ist natürlich, also es wäre gelogen zu sagen, das ist anstrengend dort und da und dann hast du 7 Termine parallel intensiv und alles schön und gut, aber in Summe ist es schon, gibt es mir sehr viel.
Schön. Ja, das ist schön, wenn man so einen Job gefunden hat. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, ne? Und hab da ein Auge drauf. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights, für ja, die
Vielen herzlichen
ganze.
Dank für die Einladung.
Ja.
Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Sehr cool. Danke, Marc.